Über 72.000 Zuschauer im Londoner Wembley Stadion. Die Live-Shows sind vergleichsweise wild, dass sich Keith Richards und Mick Jagger am liebsten eine reingehauen hätten. Eine Zeit lang wohnen sie sogar zusammen in einer verlotterten WG und landen mehrfach im Knast. Und solo lief es ja auch gar nicht so schlecht. Es sei nur schade, dass nicht alles mit einem großen Knall zu Ende geht, sondern eher mit einem Winseln. Boys of Summer, der 80er Podcast, ist zurück mit der ersten Folge im neuen Jahr und wir wollen in dieser düsteren Jahreszeit auch die Sonne wieder ein wenig zurückbringen, zumindest virtuell, und das klappt doch am besten mit Musik der 80er. Wobei, wir werden sehen, ob das heute komplett gelingt. Mein Name ist Eckhard Maronde und heute geht es um eine Band, die noch älter ist als ich und die, nebenbei gesagt, bereits in den 80ern zum alten Eisen gehörte. Und trotzdem hat sie mich als Heranwachsenden auch damals schon mit ihren Songs abgeholt. Undercover of the Night, She Was Hot, Harlem Shuffle und One Hit to the Body. Und spätestens als 1989 die Dokumentation 25 by 5 im Fernsehen lief, hatten sie mich und meine Freunde am Wickel. Allerdings, das betraf dann doch eher die Klassiker-Hits aus dem ersten Jahrzehnt ihrer Existenz. Worum geht's also? Wir sprechen heute über die Rolling Stones und damit eine Formation, die als die größte Rock'n'Roll-Band der Welt gehandelt wird. Eine Band, die nicht nur seit 60 Jahren aktiv ist, sondern auch heute noch die Schlagzeilen bestimmt. Beispielsweise mit ihrem aktuellen Studioalbum Hackney Diamonds, das im Oktober letzten Jahres in die Läden kam. Und falls ihr es noch nicht gehört habt, Hackney Diamonds ist ein ordentliches Spätwerk der Stones und die vorab veröffentlichte Single Angry, also nicht Angie, mit seinem aufmunternden Gitarrenriff ist ziemlich einprägsam. Was kann man mehr erwarten von knapp 80-jährigen Musikern? Dass die Rolling Stones allerdings immer noch zusammen Alben veröffentlichen und auf Tour gehen, darf angesichts der 80er Jahre, Brückenschlag, als ein kleines Wunder gelten. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass es unklar war, ob die Stones die 80er überhaupt überleben würden. Wir werden also im Folgenden schauen, was zwischen 1980 und 1990 bei den Rolling Stones im Busch war und warum die Chemie zwischen Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Bill Wyman und Charlie Watts zwischenzeitlich nicht mehr so recht funktionierte. Oder, um es zu präzisieren, es war die Beziehung der beiden Hauptsongwriter zueinander, Sänger Mick Jagger auf der einen Seite und Gitarrist Keith Richards auf der anderen. Und um diesen Konflikt ganz plastisch vor Augen geführt zu bekommen, gehen wir zurück zu einem ganz speziellen Tag, den 13. Juli 1985. Und zwar ins John F. Kennedy Stadium, Philadelphia, USA. Dort findet der eine Teil des weltgrößten Live-Events statt, nämlich Live Aid. Ein Event, das von Bob Geldof und Mitch Ewe auf die Beine gestellt wird, um Geld zu sammeln, um gegen die verheerende Hungersnot in Afrika etwas ausrichten zu können. Über 72.000 Zuschauer im Londoner Wembley Stadion und weit über 89.000 in Philadelphia. Zu Hause an den Bildschirmen dank Satellitenübertragung bis zu 1,9 Milliarden Menschen, welche die Auftritte der angesagtesten Bands und Künstler der damaligen Zeit verfolgen. Queen sind mit einem legendären Auftritt mit dabei, U2, Madonna, Duran Duran, die reformierten The Who, Black Sabbath in Originalbesetzung, Judas Priest, die Simple Minds, Sir Elton John, George Michael, Paul McCartney, Tom Petty, Bryan Adams, Crosby, Stills, Nash & Young, die Beach Boys und. Eigentlich die richtige Bühne für die größte Rock'n'Roll-Band aller Zeiten und die sind nun mal die Rolling Stones. Da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Weder Mick Jagger noch Keith Richards und Ron Wood denken auch nur daran, gemeinsam auf die Bühne zu gehen. Und das, obwohl sie schon seit dem Frühjahr 1985 zusammen im Studio verweilen, um ihr neues Album Dirty Work einzuspielen. Stattdessen gibt es jetzt also einen Videoeinspieler von Mick Jagger und David Bowie. Später tänzelt Mick Jagger zusammen mit Tina Turner gut gelaunt und energiegeladen über die Bühne und singt mit ihr den alten Stones-Klassiker It's Only Rock'n'Roll. Dabei entledigt er sich ganz Rock'n'Roll-like seines T-Shirts und steht eine Zeit lang mit nacktem Oberkörper im Rampenlicht, bis er sich mit Hilfe von Stagehands ein gelbes Sakko überstreift. Schließlich schmiegt er sich immer wieder spielerisch an die Grande Dame der Palmenfrisur, um ihr im rechten Moment den Rock abzuziehen, wodurch sie den Rest des Auftritts in einem lackglänzenden Leotard bestreitet. Für einige ein schockierender Moment. Einige Zeit später bittet der Moderator, kein geringerer als Hollywood-Star Jack Nicholson, einen Altmeister auf die Bühne, Bob Dylan mit seiner Akustikgitarre und der Mundharmonika im Anschlag. Der Bühnenvorhang hinter Dylan ist zugezogen, das Setting ganz auf die Ein-Mann-Performance ausgerichtet. Die Luft vibriert bei 35 Grad Außentemperatur, Schweißperlen stehen ihm auf der Stirn und mit seiner nonchalanten Stimme bittet er Keith Richards und Ron Wood jeweils mit ihren Gitarren nach oben, um gemeinsam die Hoffnungshymne Blowing in the Wind anzustimmen. Dylan steht mittig, singt und gibt die Akkorde vor. Richards zelebriert sein Part gewohnt hingebungsvoll und Wood verlegt sich ganz auf die Begleitung mit einzelnen Noten und Root-Akkorden. Dann passiert der Live-Klassiker. Bob Dylan reißt eine Saite, worauf ihm Wood seine Gitarre reicht und sich durch den Spalt des Bühnenvorhangs nach Ersatz erkundigt. Einige Momente steht Wood ohne sein Arbeitsgerät da, zuckt verlegen mit den Schultern, beginnt dann Luftgitarre zu spielen, wobei er den weit ausholenden Anschlag von The Who-Gitarrist Pete Townshend imitiert, um dann doch noch eine Ersatzgitarre gereicht zu bekommen. Ein paar Takte später beendet Dylan den Song und man weiß nicht so recht, ob sein Gesichtsausdruck mürrisch, erstaunt oder Dylanesque neutral ist. Letztlich gehen die Meinungen zu diesem Auftritt auseinander. Von großartig bis enttäuschend ist jede Wertung mit dabei. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Vielmehr geht es um die Rolling Stones im Jahr 1985, um einen Mick Jagger, der sich im Rampenlicht mit den ganz großen Stars sieht und selbst ja auch einer ist, der live die Sau rauslässt und eine energiegeladene Show im besten Wortsinn bietet. Richards und Wood hingegen suchen sich mit Bob Dylan eine Ikone der Gegenbewegung, setzen ganz auf die Rückbesinnung zu ihren Wurzeln und wollen lediglich mit der Musik überzeugen. Aber wie war das dann früher in den Anfangstagen der Rolling Stones? Und wie kam es 1985 zu solch einem Bruch? Und warum machen die Stones heute eigentlich immer noch zusammen Musik? Fragen, auf die wir im Folgenden eine Antwort bekommen. Versprochen. Und wir gehen noch weiter zurück, ins Jahr 1961, auf einen Bahnsteig in Dartford, Kent in England. Dort stolpert der junge Keith Richards über seinen alten Schulfreund Mick Jagger, der unter seinem Arm einen Stapel amerikanischer Platten trägt, Muddy Waters' Chuck Berry. Die beiden merken, dass sie musikalisch gleich ticken und fangen an, zusammen Musik zu machen, woraus dann schließlich die Rolling Stones hervorgehen. Eine Zeit lang wohnen sie sogar zusammen in einer verlotterten WG. 1963 erscheint das erste Album der Band, die anfangs noch hauptsächlich Blues- und Rock'n'Roll-Klassiker covert. Aber mit zunehmendem Erfolg und unter dem Druck ihres Managers Andrew Luke Oldham entdecken und entwickeln die beiden ihr Songwriting-Talent. Die erste Eigenkomposition, die im UK die Spitze der Charts stürmt, ist Last Time, der erste internationale Hit, das unverwüstliche Satisfaction von 1965. Zu diesem Zeitpunkt tragen die Stones bereits das Label der New British Hitmakers. Gleichzeitig werden sie als Antipoden zu den netten Beatles als Troublemaker vermarktet. Die Live-Shows sind vergleichsweise wild und ungezügelt, unzüchtige Anspielungen wie in Satisfaction bringen der Band das Attribut der Elternschocker ein. Und sie stehen für ein Aufbegehren gegen die Obrigkeit und das England der 60er mit seiner restriktiven Politik und den gesellschaftlichen Normen und Moralvorstellungen bietet reichlich Anknüpfungspunkte, um dagegen aufzubegehren. Nicht zuletzt durch die aufkommende Drogenwelle und natürlich auch den eigenen Drogenkonsum ecken die Stones immer wieder gesellschaftlich an, sehen sich Razzien ausgesetzt und landen mehrfach im Knast. Gleichzeitig reiten die Stones auf einer kreativen Welle, oftmals begünstigt durch den Zeitgeist, der die alte Ordnung immer mehr in Frage stellt und ihnen immer wieder neue Impulse gibt. Oder sie geben diese Impulse selbst und sie hauen einen Hit nach dem anderen raus. Painted Black, Let's Spend the Night Together, We Love You, 2000 Light Years From Home, Jumping Jack Flash, You Can't Always Get What You Want, Sympathy for the Devil, Street Fighting Man, Gimme Shelter, Honky Tonk Woman, Brown Sugar und. Die 70er wiederum sind von zwei Dingen geprägt. Einerseits sind die Stones mit ihren Alben Sticky Fingers und Exile on Main Street sowie den Touren, und anders als die Beatles sind sie weiter auf Tour gegangen, auf ihrem finanziellen Höhepunkt angekommen. Gleichzeitig drohen aber Steuernachforderungen zu einer existenziellen Belastung zu werden. Was machen sie also? Sie verlassen England, um sich in Frankreich anzusiedeln. Andererseits führen die Bandmitglieder dadurch aber auch ein sattes Leben außerhalb der Sphären ihrer Fans. Keith Richards als der größte Räumer am Drogenbuffet kreist sogar in seinen ganz eigenen Sphären, während Mick Jagger zum Platin-Member der Jet Set Society aufsteigt. Und das merkt man ihnen und ihrer Musik an. Sie verlieren den aktuellen Bezug und das Aufbegehren gegen die Obrigkeit verkörpern sie auch nicht mehr so recht wie noch ein paar Jahre zuvor. Sie gehören vielmehr selbst zum verhassten Establishment. Es gibt zwar immer mal wieder Annäherungen an den aktuellen Zeitgeist, aber sie haben ihn nicht geprägt. It's Only Rock'n'Roll von 1974 ist vom Glamrock beeinflusst. Auf Some Girls von 1978 gibt es sogar vereinzeltes Disco-Feeling. Aber die Zeit, wo die Stones Trends setzten, die ist vorbei. Vielmehr herrscht doch eher Sucking in the 70s vor, wie eine Compilation später mal selbstironisch oder boshaft benannt wird. Das heißt also, die Stones sind eine große Nummer, das schon noch, aber sie sind einfach keine Trendsetter mehr. Und das zeigt sich dann auf dem ersten Album der 80er recht deutlich, Emotional Rescue von 1980. Ganz ehrlich, echte Hits? Nee, Fehlanzeige. Es gibt ein paar Tracks, die im Gedächtnis bleiben, zum Beispiel der Titeltrack Emotional Rescue, bei dem Mick Jagger seine Stimme zu einem Falsett anhebt. Ich kann das gar nicht nachmachen, weil ich nicht so hoch komme. Und das abschließende She's So Cold, also ein aufmunternder Rocker, so kann man das zusammenfassen. Letztere beiden Songs werden auch als Single veröffentlicht und wir hören sie uns an dieser Stelle an und verlinken sie in unserer Spotify-Playlist. Das waren die Rolling Stones mit Emotional Rescue und She's So Cold, in dessen Text Mick Jagger die eisigen Eigenschaften seiner Geliebten beklagt. Das Album erreichte sowohl im UK als auch in den USA Platz 1 der Charts. Naja, was angesichts der Qualität oder Nichtqualität der Scheibe, lassen wir die Diskussion. Das Jahrzehnt begann also zwar qualitativ überschaubar, aber verkaufstechnisch ganz weit oben. Und Touren durch die USA und Europa waren für das Folgejahr bereits geplant. Und das waren Touren, die wie heute auch absolute Gelddruckmaschinen waren. Das Ganze wollte man mit einem neuen Album promoten, also mussten die Stones 1981 mit neuem Material wieder ins Studio. Da gab es nur ein Problem. Die beiden einst so brüderlich verbundenen Hauptakteure Mick Jagger und Keith Richards, die zusammen gewohnt hatten, die zusammen in die Küche eingesperrt wurden und nicht eher rauskommen durften, bis sie neue Songs dabei hatten. Sie hatten sich mittlerweile entfremdet. Sie konnten sich einfach nicht mehr riechen. Und die Vorstellung, die beiden für einen längeren Zeitraum zusammen in ein Studio zu verfrachten, erschien völlig abwegig. Was also tun? Naja, Produzent Chris Kimsey kam dann auf die blendende Idee, doch einfach unveröffentlichte Songs zu verwenden, die bei vergangenen Studio-Sessions aufgenommen wurden und übrig geblieben waren. Das Ganze sollte der Öffentlichkeit aber als neues Album verkauft werden. Also eine Art Raritätenalbum, bei dem die Songs nochmal mit Make-up überzogen werden und der Sound glatt gebügelt wird. Start Me Up, das heute vermutlich jeder kennt. Zum Beispiel, das war ein Song, der beim 1978er Album Some Girls übrig geblieben war. Waiting on a Friend sogar vom 1973er Album Goat's Head Soup. Die Stücke wurden mit Overdubs gepimpt, Mick Jagger schrieb ein paar Texte dazu und sang sie separat ein und kümmerte sich auch um eine einheitliche Produktion. Zwei neue Songs gab es dann doch noch, einmal Neighbors und Heaven, wobei bei letzterem Keith Richards schon gar nicht erst zu hören ist. Das ist übrigens ein Umstand, den es auch schon bei Alben in den 60ern immer mal wieder gab. Das Album kam als Tattoo You im August 1981 in die Läden und hatte ein markantes Maori-Style-Gesichtsbildchen-Cover. In den USA erreichte es Platz 1, während im UK nur Platz 2 drin war, weil Meat Loaf mit Dead Ringer die Pole Position besetzt hielt. Wie gesagt, Start Me Up, das kennt jeder, aber qualitativ ist auf dem Album dann doch ziemlich viel Luft nach oben. Stellvertretend dafür kann Keith Richards Liebeserklärung an seine zukünftige Frau, das Model Patty Hansen, genannt werden. Er hat einen, unter uns gesagt, eher uninspirierten Song geschrieben mit dem Titel Little T&A. Darin besingt er seine Patty als kleinen Rock'n'Roller, als kleine Tits and Ass with Soul. Und jetzt wisst ihr auch, wofür das T&A im Titel steht. Wenn man sich aber vergegenwärtigt, dass Richards ihre Vorgängerin mal einen wirklich gefühlvollen Song, nämlich You Got the Silver, geschrieben hat. Naja, also Patty Hansen scheint Little T&A aber trotzdem gefallen zu haben, denn sie hat ihn dann ja später auch geheiratet. Wir hören auch hier wieder rein in zwei Songs, nämlich die erwähnten Start Me Up und Waiting on a Friend. Einmal ein offensiver Rocker mit einem einprägsamen, recht einfachen Riff, einmal eine gefühlvolle Ballade. I'm not waiting on a lady, I'm just waiting on a friend. Wir hören rein. Das waren Start Me Up und Waiting on a Friend, womit wir auch beim Thema sind. Ob sich Keith Richards und Mick Jagger noch einmal zusammenraufen würden? Immerhin brachen 1981 und 1982 ihre Stadiontouren durch die USA und Europa alle Rekorde. Und die Rolling Stones waren eine Cash Cow, die man nur sehr ungern schlachten würde. Wir werden sehen. Es ist weder einfach noch eindeutig. Mick Jagger hatte im Zuge der Promotion für Tattoo You noch großmundig angekündigt, nach der ausgedehnten Tour 1981-82 möchte ich mich für ein halbes Jahr gar nicht mit den Stones beschäftigen. Trotzdem kam 1982 ziemlich schnell das Thema auf, wieder ein neues Album zu produzieren. Allerdings schlug Mick Jagger vor, doch vorher die Songs separat auszuarbeiten, bevor die Bandmitglieder das Studio entern. Also sehr ungewöhnlich für die Stones, die ihre Songs immer in gemeinsamen Sessions auskomponierten. Und sei es wie ganz am Anfang ihrer Karriere mal von ihrem Manager in der Küche eingeschlossen, unter der Prämisse, dass sie ohne neue Songs nicht wieder rauskämen. Jedenfalls gingen die Briten im November 1982 in Paris ins Studio, um die Aufnahmen nach einigen Pausen im August des folgenden Jahres in New York abzuschließen. Und trotz der vorgeschlagenen Änderung, es gab natürlich wieder Spannungen zwischen Jagger und Richards. Diesmal ging es hauptsächlich um die musikalische Ausrichtung. Jagger auf der einen Seite konnte nämlich die letzten 10 Jahre relativ frei bestimmen und öffnete die Band für tanzbare Musik, für Disco, Reggae, Glamrock, naja, alles, was irgendwie angesagt war. Keith Richards wiederum hatte ja weite Teile der 70er in einem Drogendämmer verbracht, entging 1978 nur um Haaresbreite einer möglicherweise mehrjährigen Gefängnisstrafe und er hatte mit Entzug, Auflagen und seinem Privatleben mehr als genug zu tun. Jetzt allerdings interessierte er sich wieder vermehrt um musikalische Belange und er wollte am liebsten zurück zu den Rock- und Blueswurzeln. Das erzeugte Spannungen, die im Laufe der kommenden Jahre noch weiter eskalieren sollten. Auf die Gründe kommen wir später nochmal zurück. Jetzt aber erstmal das Ergebnis der ganzen Mühen. Das war nämlich das Album Undercover, das am 7. November 1983 in die Läden kam. Für mich persönlich war es der erste Berührungspunkt mit den Stones. Also mein Elternhaus war einfach nicht so rockaffin. Und ich hörte dann zum ersten Mal über Formel 1 im Fernsehen und die Radioshows auf SWF 3 und WDR 2 von dieser Band. Und Undercover ist ein Album, naja, dem wird nachgesagt, dass es das letzte, zumindest teilweise ambitionierte Stones-Werk sei. Eigentlich harte Worte, gerade für die folgenden Alben, aber da ist schon was Wahres dran. Jedenfalls zeigt der Titeltrack Undercover of the Night sehr schön die Vorzüge der Briten, also zupackendes Riffing, abwechslungsreiche Gitarrenarbeit, eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Einflüssen. Auf den Song könnte man zum Beispiel ganz prima Samba tanzen, wenn nicht die Akzente so mit Paukenschlägen betont würden. Gleichzeitig hat der Song aber auch eine gewisse Gefährlichkeit. Nicht nur der Beginn mit dem Maschinengewehrgeknatter, auch der Text, der ja die damals unsichere Lage in Mittel- und Lateinamerika thematisiert, mit blutigen Putschen, mit den Todesschwadronen, mit Gewalt und Militärdiktaturen. Dazu gibt es ein Video, das an gewissen Stellen sehr deutlich oder eindeutig gehalten ist. Dagegen ist die zweite Single, She Was Hot, wirklich der feuchte Traum alternder Rockstars, inklusive einem Video mit Fremdschamalarm. Die besungene Frau ist schließlich so hot, 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 dass Keith Richards Fieberthermometer platzt und Mick Jagger gleich zu Asche zerfällt. Ja, ist fast schon ein bisschen peinlich zu sagen, aber mir gefällt das Song ganz gut, abzüglich des Textes, aber weil Mick Jagger auch so einen amerikanischen Akzent imitiert und mir hat der Song auch damals schon ganz gut gefallen, genauso wie Undercover. Und das Album hält darüber hinaus noch genau zwei richtige Kracher bereit, finde ich jedenfalls. Einmal Tie You Up, The Pain of Love, bei dem der Sadomaso-Text so brachial offen ist, wie es der Titel suggeriert. Und naja, das dargebracht von nicht mehr ganz so taufrischen Rockstars. Naja, aber es geht ja um die Musik. Und dann gibt es noch Too Much Blood mit seiner kernigen Basslinie, den fluffigen Bläsern und dem tanzbaren Rhythmus. Der Song hat einen hypnotischen Refrain, bei dem Mick Jagger singt: I wanna dance, I wanna sing, I wanna bust up everything to make some love. Ist das nicht schön? Um dann in den Strophen in einer Art erzählendem Sprechgesang einmal über den Horrorfilm The Texas Chainsaw Massacre zu sprechen und das der Geschichte eines realen Kannibalismusfalls in Paris gegenüberzustellen. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut und überzeugen uns davon, dass Undercover tatsächlich gar nicht so übel ist. Wir hören in drei Songs rein: Undercover of the Night, She Was Hot und Too Much Blood. Das waren Too Much Blood, She Was Hot, Hot, Hot und Undercover of the Night, von dem es heißt, dass Keith Richards es gehasst hat, weil es einfach so unbluesig sei. Und damit sind wir schon mitten im Thema, denn die Spannungen zwischen Mick Jagger und Keith Richards wurden noch größer. Wir hatten ja schon gesehen, dass sich die beiden privat offensichtlich nicht mehr so viel zu sagen hatten und dass sie unterschiedliche musikalische Vorstellungen hatten, aber so eine Beziehung kann noch schlechter werden. Sie kann mit der Zeit umschlagen in offenen Hass. Und das sehen wir in der Folge. Was ist also passiert? Die Stones haben im Zuge von Undercover, naja, das sich vergleichsweise mäßig verkauft, gar nicht erst eine begleitende Tour angesetzt. Stattdessen stiehlt Mick Jagger, der sich in den vergangenen Jahren um die geschäftlichen Belange der Band gekümmert hatte, einen lukrativen Vertrag bei der CBS ein. Klingt erstmal total super. Allerdings gibt es da ein kleines Detail, welches dafür sorgt, dass sein ehemaliger Partner in Crime, Keith Richards, sehr misstrauisch wird. Vielleicht wäre es einfach besser gewesen, hätte Mick Jagger seinem Bandkollegen vorher gesagt, dass er auch einen Solo-Vertrag bei der CBS unterschreibt und es dabei in erster Linie um seine eigenen Interessen geht. Und Solo, da hat er wirklich Großes vor. Also erst gibt es 1984 ein Duett mit The Jacksons, nämlich die Single State of Shock. Ehrlich gesagt ist das Name-Dropping, nämlich Michael Jackson und Mick Jagger, noch das Interessanteste an dieser Zusammenarbeit. Ich finde den Song ziemlich flach. Dann erscheint Mick Jaggers Soloalbum She's a Boss mit dem Single-Hit Just Another Night. Und im Sommer 1985 ist das Live Aid Event in aller Munde, wo die größte zeitgenössische Rock'n'Roll Band hätte auftreten können, es dann aber separat tut. Wir haben es schon gehört, Mick Jagger im Duett mit Hall & Oates, mit Eddie Kendricks und David Ruffins von den Temptations, mit Tina Turner und in einer Videoeinspielung mit David Bowie. Und seine Bandkollegen Ron Wood und Keith Richards mit Altmeister Bob Dylan. Mick Jagger wollte also ein Popstar sein und solo lief es ja auch gar nicht so schlecht. Gleichzeitig hatte er aber gerade für die Rolling Stones wirklich einen fetten Plattendeal ausgehandelt und konnte rein objektiv nichts dagegen einwenden, doch noch ein neues Album mit seinen alten Kollegen aufzunehmen. Also starteten bereits im Frühjahr 1985 Aufnahmesessions, die aber hauptsächlich von Keith Richards und Ron Wood angetrieben wurden. Mick Jagger wiederum zeigte wenig Interesse. Ron Wood sagte, er war abgelenkt und anfangs wenig begeistert. Und Bill Wyman konstatierte sogar, dass Mick Jagger einfach nicht er selbst gewesen sei. Und das Album Dirty Work, das schließlich im März 1986 erschien, also ich persönlich fand die Singles Harlem Shuffle und One Hit to the Body eigentlich immer ganz gut, aber nachdem ich mir vor einiger Zeit dann mal das ganze Album angehört hatte, kann ich sagen, es gibt wirklich nichts, was darüber hinaus nachhaltig Eindruck schindet. Also nehmen wir an dieser Stelle die beiden Höhepunkte mit und hören rein in Harlem Shuffle und One Hit to the Body. Und wenn ihr sehen wollt, wie bei den Stones die Stimmung war, dann schaut euch einfach das Video zu One Hit to the Body an. Der Regisseur hat sehr schön eingefangen, dass sich Keith Richards und Mick Jagger am liebsten eine reingehauen hätten. Wir hören dagegen ganz friedlich rein. One Hit to the Body. Und das ist ja nur die Geschichte der beiden Stones-Protagonisten Mick Jagger und Keith Richards. Wie haben das aber die anderen drei Bandmitglieder erlebt? Also, Leadgitarrist Ron Wood sagt man nach, selbst ein Troublemaker gewesen zu sein, der im Drogenbuffet ordentlich abgeräumt hat. Bassist Bill Wyman wiederum gab sich realistisch oder distanziert und er hatte seit den 70ern mit ein paar Solo-Ausflügen selbst einen kleinen Erfolg. Außerdem bestimmte er an anderer Stelle dann auch die Meldung, das waren dann eher so Klatschmeldungen, da er mit der erst 14-jährigen Mandy Smith zusammen war. Die beiden heirateten dann 1989, da war Mandy 19 Jahre alt, Bill Wyman bereits über 50 und die Ehe wurde nach 2 Jahren auch wieder geschieden. Und da gibt's noch einen kleinen Funfact dazu. Sein Sohn Steven aus erster Ehe heiratete 1993 Patsy Smith, also die 46-jährige Mutter von Bills Ex-Gattin Mandy Smith. Steven war damals 30 Jahre alt. Und so wurde Bill Wyman nicht nur der Schwiegervater seiner Ex-Schwiegermutter, sondern auch der Stiefgroßvater seiner ehemaligen Gattin, wie es dann in der Wikipedia scharfsinnig nachgerechnet wird. Naja, aber zurück zu den Stones. Und am härtesten trafen die Feindseligkeiten innerhalb der Band offensichtlich Drummer Charlie Watts. Der gab 1994 in einem Interview dann zu Protokoll, dass er in den 80ern wegen des ganzen Troubles zeitweise alkohol- und heroinabhängig gewesen sei. Und das dürfte auch mit ein Grund gewesen sein, dass er an den Aufnahmen zu Dirty Work weitgehend nicht teilgenommen hat. Und Mick Jagger gab auch diese Abhängigkeit später als Grund an, warum es nach dem Album keine Tour gegeben hat. Stattdessen kam Mick Jagger 1987 mit seinem zweiten Soloalbum Primitive Cool um die Ecke und plante eine Solotour, für die er Jeff Beck als Gitarristen anheuerte. Ein rotes Tuch für Keith Richards. Der ätzte dann nur, wenn Mick ohne uns tourt, schlitze ich ihm die Kehle auf. Die Ankündigung machte er dann zwar nicht wahr, aber in der Folge stachelten sich die beiden immer weiter auf. Wohlgemerkt immer nur über die Presse. Jagger machte die Bemerkung, dass Richards die Band auf eigene Faust weiterführen wollte. Richards keifte zurück, dass Jagger erwachsen werden soll. Die beiden seien mal so dicke gewesen, aber Jagger hätte sich verändert und so weiter und so fort. Und Bassist Bill Wyman trieb das Ganze dann vielleicht eher ungewollt auf die Spitze. Er sagte später in einem MTV-Interview auf die Frage, ob die Stones Geschichte seien, es sieht so aus. Es sei nur schade, dass nicht alles mit einem großen Knall zu Ende geht, sondern eher mit einem Winseln. Das hatte gesessen. Beziehungsweise das nächste, was kam, waren dann Relativierungen. Ja, das Zitat sei aus dem Zusammenhang gerissen worden und so weiter und so fort. Das war die Phase, die Richards später als ihren World War III bezeichnete. Dass die Situation aber nicht weiter eskalierte, hatte vermutlich mit zwei Dingen zu tun. Erstens erreichte Jaggers zweites Album Primitive Cool nicht die erhofften Verkaufszahlen. Zweitens konnte Keith Richards eigenes Soloalbum Talk is Cheap nur einen Achtungserfolg verbuchen. Schließlich kontaktierte der Sänger den Gitarristen und schlug ein neues Stones-Album vor. Und das ist ein Schritt, der von eher rationalen Erwägungen getragen wurde als von emotionalen. Jagger muss sich klar gewesen sein, dass seine Solo-Karriere kein Selbstläufer werden würde, dass er aber auch mit den Stones in einer Art goldenem Käfig gefangen war. Richards übernahm in den Medien dann die Deutungshoheit über diesen Schritt und kommentierte die Rückkehr des vermeintlich verlorenen Sohns mit der Aussage: Vielleicht haben wir rausgefunden, dass Mick die Rolling Stones wirklich mehr benötigt als die Rolling Stones Mick. Was natürlich totaler Unsinn ist, denn die Rolling Stones funktionieren lediglich als Zusammenspiel der beiden. Und das muss man leider auch konstatieren, das anschließend produzierte Album Steel Wheels von 1989 zeigt auch, dass es lediglich ein funktionierender Kompromiss ist. Also Überraschungen gibt es darauf keine und die Rocknummern sind eher generische, nach einer Erfolgsformel geschriebene Stücke, die zwar nach den Stones klingen, aber auch keine neuen Türen öffnen. Wir hören in drei Songs rein, die auch alle diese These stützen. Einmal die beiden Singles Mixed Emotions und Rock and Hard Place, verkaufstechnisch nicht übermäßig gut gelaufen. Und der einzige Song auf Steel Wheels, der ein wenig aus der Box geht, ist Continental Drift, eine Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Master Musicians of Uyuka und damit einen Ausflug in die Weltmusik. Allerdings darf man sich dann fragen, ob das Stück ein besonderes Stones-Feeling hat, aber urteilt einfach mal selbst. Das waren Mixed Emotions, Rock and a Hard Place und Continental Drift, stellvertretend für ihr letztes Album aus den 80ern, Steel Wheels. Wie gesagt, das Album ist weder aufregend noch innovativ. Vielmehr ist es, naja, der Auftakt für eine rationale Zusammenarbeit bei den Rolling Stones. Eine Zusammenarbeit, die auf der Erkenntnis beruht, die Touren ordentlich vermarkten zu können und damit gute Einnahmen zu generieren. Schließlich gingen die Stones am 31. August 1989 das erste Mal seit 7 Jahren wieder auf Tour. Diesmal mit der Steel Wheels Urban Jungle Tour, die ein ganzes Jahr dauern und in Nordamerika, Asien und Europa ganze 115 Stationen umfassen sollte. Das Ganze wurde ein Triumphzug, der sich bei den kommenden Touren ähnlich wiederholen würde. Allein die Alben, sie hatten einfach nie mehr die innovative Kraft, sondern beschränkten sich auf neue, möglichst schmissige Lieder aus altbekannten Versatzstücken. Und da wurde ja bei den Songs eigentlich nicht mehr viel geändert, sondern eher mal der Produzent gewechselt. Und die Band selbst? Keith Richards und Mick Jagger scheinen seitdem ja zumindest einen vernünftigen oder abgeklärten Umgang zu pflegen. Selbst wenn von Richards die Aussagen stammen, wie von 2010, er sei schon seit 20 Jahren nicht mehr in Micks Umkleideraum gewesen. Außerdem seien die beiden wie Brüder, aber keine Freunde. Und die anderen? Naja, Bill Wyman zog sich bereits 1993 aus der Band zurück mit den Worten: Ich habe nicht gesehen, dass in Zukunft noch etwas Neues passiert. Dadurch wurde wiederum Ron Wood, also der Neuling an der Gitarre, der erst 1975 in die Band kam, als gleichwertiger Partner abgegradet. Es gibt also immer auch eine geschäftliche Komponente innerhalb der Band und so zieht der Rock'n'Roll-Track immer weiter. Erfolgreiche Touren und ab und zu ein neues Album, wie Hackney Diamonds, bei dem sogar noch ein paar Drumspuren des 2021 verstorbenen Charlie Watts zu hören sind. Was bleibt aber von den Stones in den 80ern? 5 unterschiedlich gute Studioalben, die Erkenntnis, mit groß angelegten Touren eine Menge zu reißen, eine Phase der Orientierungslosigkeit, aber auch der offenen Feindseligkeit, gleichzeitig aber auch Versöhnung. Und das soll an dieser Stelle auch abschließend stehen. Wie ist es mit euch? Was haltet ihr von den Rolling Stones? Fans? Seid ihr nicht Fans? Wie habt ihr sie kennengelernt? Vielleicht sogar in den 80ern wie ich? Wie immer gilt, lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Das wären für uns keine Mixed Emotions, sondern die Emotional Rescue. Und es gibt noch weitere gute Dinge, die ihr tun könnt. Wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich einen kleinen Eurobetrag zukommen lassen könnt. Das Ganze kostet garantiert weniger als eine Stehplatzkarte bei den Rolling Stones, versprochen. In diesem Sinne, bleibt uns treu, start us up und immer schön undercover of the night bleiben. Wir hören uns schon bald wieder. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Euer Boys of Summer.